Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Die EU-Politiker und ihre neue Idee zur Rettung des Euro.
Wir werden eine neue Fiskalunion schaffen für den Euro, die gleichzeitig eine Stabilitätsunion ist.
Doch wird der Euro damit wieder sicherer? Dann.
Ich bin arbeitswillig, also ich fühle mich noch längst nicht reif für Pension. Ich bin noch voller Tatendrang.
Trotzdem, ältere Arbeitslose finden kaum mehr einen Job, auch wenn sie gut qualifiziert sind. Und schließlich.
Gerade bei der Anzeige, glaube ich, sind wir wirklich feiernd vor einer Höhe von Nationen. Und als Fahrer gibt das einem einfach ein gutes Gefühl.
Die kleine Schweizer Firma WAMS näht die Rennanzüge der grossen Skinationen. Und verhilft so auch Didier Küsch, Beat Feutz, Lara Gut oder Dominik Giesin zu Top-Resultaten. Dies im Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung. Und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. Er war angekündigt als Treffen der letzten Chance, der EU-Gipfel in Brüssel. Ein großer Wurf sollte es werden, der den taumelnden Euro vor dem definitiven Absturz retten sollte. Herausgekommen ist ein Schritt nach vorne. Viele sagen bloß ein kleiner Schritt nach vorne. Haushaltsdisziplin soll den Euro jetzt retten. Eine Schuldenbremse, wie sie die Schweiz kennt, und automatische Strafen für Schuldensünder sollen mehr Stabilität bringen. Das ist ganz nach dem Geschmack der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.
Wir sagen in Zukunft bindende Beschlüsse, bindende Regelungen, mehr Einfluss der Kommission, mehr Gemeinschaftlichkeit. Und das ist unser Beitrag dazu, den Euro sicher zu machen.
Evelyn Kobler von der DRS Wirtschaftsredaktion. Die Euro-Länder wollen sich genauer auf die Finger schauen in Sachen Haushaltsdisziplin. Der Euro werde so stabiler, sagt Angela Merkel. Hat sie recht?
Ja, als Politikerin kann sie natürlich nichts anderes sagen, das ist klar. Aber sie hat insofern schon recht, als dass die Politik jetzt ein wichtiges Manko dieser Eurozone anpackt, dass nämlich ein Währungsraum nicht 17 unabhängige Staatshaushalte untereinander zusammenhalten kann. Was jetzt vorgeschlagen wurde in Brüssel, das tönt gut. Aber das muss jetzt natürlich auch alles umgesetzt werden. Also Vorgaben bezüglich Haushaltsdisziplin, die gibt's ja schon von Anfang an. Das sind die Maastrichter Kriterien. Das Problem ist, um die haben sich verschiedene Länder immer wieder futtiert, auch Deutschland zum Beispiel. So gesehen wird der Euro nur stabiler, wenn jetzt diese Haushaltsdisziplin wirklich sich verbessert.
Angenommen, die Schuldenbremse in der EU, die kommt durch, so nützt dies vielleicht langfristig etwas. Die Rekordschulden drücken die Krisenländer wie Griechenland, Italien, Portugal oder Spanien jetzt aber kurzfristig.
Das ist ein wichtiges Problem. Also kurzfristig braucht es ganz klar andere Massnahmen. Da gibt es ja auch schon viel Sparprogramme. Der Rettungsschirm dient der kurzfristigen Krisenlösung, auch die Europäische Zentralbank, die an den Finanzmärkten interveniert. Da ist schon einiges für das kurzfristige Krisenmanagement da. Aber das reicht noch nicht. Auch nach dem Gipfel ist jetzt immer noch unklar, was ist denn mit Italien und Spanien, wenn die sich nicht mehr refinanzieren können. Da gibt's immer noch kein Auffangnetz für diese grossen Länder. Und dieses Damoklesschwert, das schwebt weiterhin über dem Euro.
Die EU-Politiker wollten ja ein starkes Signal an die Märkte senden, dass man eben entschlossen und gemeinsam die Krise angeht. Jetzt macht aber Großbritannien nicht mit. Premier David Cameron hat dazu gesagt:
I rejected signing this treaty today. The right thing for Britain, a tough decision, but the right one.
Ein harter Entscheid sei es gewesen, aber der einzige richtige für Großbritannien. Er wolle keine neuen EU-Verträge. Mit dem Signal der Einigkeit an die Märkte ist also nichts gewesen.
Das ist so. Und es ist auch unschön, das zeigt eine Kluft innerhalb der EU auf. Und unter Umständen gibt es da bei Finanzmarktfragen künftig härtere Verhandlungen innerhalb der EU. Aber es ist fraglich, ob das alles so matchentscheidend ist aus Sicht der Finanzmärkte. Also wichtiger ist sicher, dass die 17 Länder, die sich eine Währung teilen, jetzt wirklich näher zusammenrücken, eben Richtung Fiskalunion gehen. Hier wurden jetzt erste Schritte unternommen. Was die Finanzmärkte darüber hinaus vor allem interessieren wird, ist aber eben Italien, Spanien. Was ist mit diesen großen Staaten? Die Kluft zwischen den Staaten, das ist dann doch eher ein politisches und auch ein juristisches Problem, das es zu lösen gibt. Insgesamt muss man auch sagen, die Finanzmärkte, die haben relativ gelassen auf das alles reagiert.
Sollte die Schuldenkrise jetzt wieder akut werden, dann steht ja jeweils sofort die Europäische Zentralbank, die EZB, im Fokus. Tut sie, respektive neuer Präsident Mario Draghi, eigentlich genug zur Krisenbewältigung?
Ja, die EZB, die bemüht sich schon doch deutlich um Linderung auf den Finanzmärkten. Gerade diese Woche wieder, sie hat die Zinsen noch einmal gesenkt, hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Banken zu stützen. Die stehen ja massiv unter Druck, wie auch gerade der jüngste Stresstest der europäischen Banken auf sich gezeigt hat. Die EZB versorgt die Banken mit noch mehr Liquidität, mit noch länger laufenden Krediten, um eben möglichst eine Kreditklemme in der Wirtschaft zu verhindern. Das zeigt, die EZB tut schon einiges.
Ja, und doch wehrt sich EZB-Chef Mario Draghi nach wie vor mit Händen und Füßen dagegen, eben noch stärker von der Politik in die Rettungsaktion eingebunden zu werden, etwa im ganz großen Stil Staatsanleihen aufzukaufen.
We have a treaty which says no monetary financing to governments.
Die EZB habe einen Vertrag, sagt Draghi, und der verbiete eben eine direkte Staatsfinanzierung. Und ja, und diesen Geist des Vertrages solle man respektieren. Denken Sie, Evelyn Kobler, kann Draghi diese harte Linie wirklich durchziehen?
Grundsätzlich entspricht das wohl schon Draghis innerstem Wunsch, diese harte Linie durchzuziehen. Aber wenn sich Draghi eben so geäußert hat, wir haben einen Vertrag und respektiert das bitte, dass wir das nicht dürfen, dann spielt da natürlich auch politisches Kalkül eine Rolle. Draghi wollte vor dem EU-Gipfel noch einmal ordentlich Druck auf die Politik machen, jetzt eben sich endlich Richtung Fiskalunion zu bewegen. Sollte das Finanz-, das Banksystem dann trotzdem noch zu kollabieren drohen, dann könnte er ja immer noch all seine Prinzipien und all seine Verträge über Bord werfen, weil dann unter Umständen wirklich nur noch die EZB etwas ausrichten und etwas retten kann. Aber das muss Mario Draghi ja den Politikern nicht jetzt schon auf die Nase binden.
Das war eine Erklärung von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Trend.
Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im November leicht angestiegen, von 2,9 auf 3,1%. Im europäischen Vergleich ist das ein sehr tiefer Wert. Trotzdem darf man nicht vergessen, hinter den Zahlen stehen immer Menschen. Menschen, die meist unbedingt wieder arbeiten wollen. Doch gerade für ältere Arbeitslose ist die Rückkehr in den Arbeitsmarkt schwierig, auch wenn sie gut bis sehr gut qualifiziert sind. Klaus Ammann hat einen von ihnen getroffen.
Anfang der 60er Jahre hat der Mann, wir nennen ihn Rolf Müller, eine Lehre als Bahnbetriebsdisponent bei der SBB gemacht. Danach hat er sich stetig weitergebildet und die unterschiedlichsten Stellen besetzt, in den Bereichen Personal, Immobilien und Kommunikation. Vor 4 Jahren wechselte er nach einer Reorganisation von der SBB zu einer Privatbahn, doch diese entließ ihn in der Rezession von 2010. 349 Bewerbungen hat Rolf Müller, der unterdessen 60 ist, seither geschrieben.
Ich bin arbeitswillig, also ich fühle mich noch längst nicht reife Pension. Ich bin auch voller Tatendrang. Und eine gute Leistung zu bringen, das befriedigt auch mich.
Absage um Absage hat Rolf Müller bisher erhalten. Zwischendurch mal eine kurze befristete Teilzeitanstellung, mehr nicht. Die Begründung meistens, die Firma habe eine Bewerbung erhalten, die ihren Anforderungen noch besser entspreche. In Tat und Wahrheit halten einerseits die höheren Sozialabgaben Firmen davon ab, ältere Menschen neu und fix einzustellen, sagt Georg Staub, der Direktor von Swiss Staffing, dem Verband der Schweizer Personalvermittler. Andererseits scheuten viele Firmen die Verantwortung für ältere Angestellte. Es fällt später schwerer, diese wieder zu entlassen. Weil sie es schwer haben, nehmen immer mehr ältere Arbeitslose deshalb auch temporär Stellen an, sagt Georg Staub.
Die jüngsten Untersuchungen zeigen, dass bei dem Segment der 51-Jährigen und Älteren doch eine relativ starke Steigerung stattgefunden hat. Sie machen heute bereits rund 8% aller Mitarbeiter aus, die temporär arbeiten, und noch vor 6 Jahren waren es nur 5%.
Aber eine befristete Stelle gibt den Betroffenen nur kurz Luft. Sie müssen sich weiter bewerben und erhalten weiter Absagen. Fast die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen in der Schweiz ist über 50. Wolfgang Strutz, der Berater von Rolf Müller beim RAF Dietikon, kann älteren Klienten in dieser Situation deshalb nur raten.
Nicht aufzugeben, weiterzumachen. Es braucht natürlich Glück, aber das Falscheste wäre, sich zurückzuziehen vom Arbeitsmarkt und nicht mehr intensiv weiterzusuchen.
Es gelinge nämlich allen Widrigkeiten zum Trotz immer wieder, auch älteren Menschen eine Stelle zu finden. Diese müssten eben lernen, ihre Vorteile zu verkaufen, sagt RAF-Berater Wolfgang Strutz.
Ältere Leute sind meines Erachtens konfliktfähiger, die Sozialkompetenzen sind viel ausgeprägter. Sie sind nicht mehr so risikofreudig wie die unter 30-Jährigen. Qualitätssicherung, Kundenzufriedenheit, das ist den älteren Leuten wichtig.
Ältere Stellensuchende sollten deshalb versuchen, ein Beziehungsnetz aufzubauen in den Branchen, die sie interessieren. So könnten sie sich auch aktiv bewerben auf Stellen, die nicht ausgeschrieben seien. Der 60-jährige Rolf Müller mache dies eigentlich vorbildlich, sagt RAF-Berater Wolfgang Strutz. Er sei deshalb nach wie vor zuversichtlich für ihn.
Er wehrt sich extrem gegen, dass er zum alten Eisen gehört, und er engagiert sich sehr. Und ich bin überzeugt, dass er noch eine Stelle finden wird, wenn auch nicht Vollzeit und nicht dauerhaft.
Sagt RAF-Berater Wolfgang Strutz im Beitrag von Klaus Ammann. Und gleich, wie Schweizer Textil Spitzentechnologie Skirennfahrer schnell macht. Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze, die hat Klaus Bonanomi.
Trend, Kurznachrichten.
Die Preise in der Schweiz sinken weiter. Im November lagen sie 0,5% tiefer als im Jahr zuvor. Dies hat das Bundesamt für Statistik errechnet. Billiger wurden vor allem die importierten Güter, wie zum Beispiel Autos. Demgegenüber sind die Produkte, die in der Schweiz hergestellt werden, leicht teurer geworden. Alles eine Folge des starken Frankens. Prognosen sind schwierig, dennoch werden sie gemacht und auch immer wieder korrigiert. Derzeit nach unten. Economy Suisse geht davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr lediglich 0,5% wächst und nicht 1,7%, wie man noch im September dachte. Auch das Forschungsinstitut BAC Basel hat die Aussichten korrigiert. 2012 werde die Schweiz noch 0,4% wachsen, statt 0,8%, wie man vor 3 Monaten noch glaubte. Die Überschwemmungen in Thailand setzen dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re zu. 600 Millionen Franken dürften die immensen Schäden in Thailand das Schweizer Unternehmen kosten. Swiss Re ist dabei nicht allein. Der Münchner Rückversicherer Munich Re rechnet mit Kosten von 500 Millionen Euro. Insgesamt, so schätzt die Branche, hat das Hochwasser in Thailand versicherte Schäden zwischen 8 und 11 Milliarden hinterlassen. Der japanische Kamerahersteller Olympus steckt tief im Schlamassel. Seit den 1990er Jahren wurden die Bilanzen gefälscht. Verluste von 1,7 Milliarden Franken wurden so verschleiert. Das stellt ein unabhängiges Expertengremium fest. Die ganze Konzernleitung tritt deswegen im kommenden Jahr zurück.
Trend, Thema.
Jetzt fahren sie wieder in rasantem Tempo die Pisten herunter, die Skirennfahrer aller Nationen. Der Weltcup ist in vollem Gang. Ganz vorne mit dabei und nicht selten auf dem Podest ist auch eine kleine Schweizer Firma aus dem Rheintal. WAMS heißt das Unternehmen. Es bedruckt und näht die Anzüge der Alpinteams der Schweiz, der USA, von Kanada, Spanien und Slowenien. Sabine Manz hat WAMS besucht und mit Schweizer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrern über ihre Rennkleidung gesprochen.
15. Oktober 2011, Air Force Center in Dübendorf. Die Schweizer Wintersportlerinnen und Sportler kommen und gehen. Sie fassen ihre Ausrüstung für die Wettkämpfe in diesem Winter. Unter ihnen Ambrosi Hoffmann, Carlo Janka, Lara Gut. In ihren großen Plastiksäcken haben sie auch Anzüge für die Rennen. Bei diesen Anzügen ist ihnen wichtig:
Das Hauptkriterium ist, dass er schnell ist.
Ich denke, wichtig ist, dass er neu ist, weil dann ist er am schnellsten.
Das Wichtigste muss sein, dass sie schnell sind.
Schnell und neu. Und das heisst?
Ein Optimum wäre sicher für jede Abfahrt ein frisches Rennkombi, oder?
Also ich werde eigentlich praktisch in jeder Abfahrt einen neuen Dress an. Speziell gerade ein Gleitstück bin ich der Meinung, dass das sehr wichtig ist, dass ich immer ein neues habe.
Normalerweise mir geht jeder Rennen mindestens ein Dress kaputt. Es passiert auch, dass ich die 2 Läufe mit 2 verschiedenen Dress fahre. In Speed-Abfahrt, ich fahre jedes Mal nur einmal mit der Dress und dann kann ich es im Riese oder Super-G setzen.
Mindestens für die Abfahrt jeweils einen neuen Anzug. Frenzi auf den Platten erklärt, weshalb neu wichtig ist.
Es ist jedes Mal, wenn man drin schläft, dort muss man ein bisschen dehnen und dann lässt es halt ein bisschen mehr Luft durch. Ich meine, das ist vielleicht nur ein Hundertstel, aber ja, bei uns am Schluss entscheidet es halt ein Hundertstel.
Je mehr Luft durchgeht, desto mehr bremst die Luft. Es geht um Nuancen. Im Kampf um Hundertstelsekunden spielt der Anzug eine Rolle. Das Schweizer Alpinteam kann auf gute Qualität vertrauen.
Gerade bei den Anzügen, glaube ich, sind wir wirklich fährend vor einer Häufe von Nationen. Und als Fahrerin gibt das einem einfach ein gutes Gefühl, dass man da schon einen gewissen Vorsprung hat auf die anderen.
Für das gute Gefühl sorgt mitunter die kleine Firma Wams aus dem Rheintal.
Man sieht einfach, es ist eine hochspezialisierte Firma, die auf diesem Gebiet sicher eine absolute Top-Arbeit leistet,
sagt der Schweizer Skirennfahrer Ambrosi Hoffmann über Wams. Wams kommt von Walter Amsler. Er hat vor 31 Jahren begonnen, T-Shirts zu bedrucken und ist später in die Radsportbekleidung eingestiegen. Bis vor 15 Jahren der Rheintaler Skirennfahrer Marc Girardelli gekommen sei mit der Frage,
ob wir die Möglichkeit hätten, für ihn Skirennanzüge herzustellen. Und dann ist eigentlich dieses Geschäft mit den Skianzügen entstanden,
erzählt Walter Graf, der stellvertretende Geschäftsführer von Wams. Wenig später produzierte Wams für den Sportartikelhersteller Spyder, der die Amerikaner und die Kanadier ausrüstet. Die Schweizer fahren mit Anzügen vom japanischen Sportartikel Decente, der früher in Japan produzieren ließ. Aber, sagt Walter Graf,
die Schweizer sind dann hörig geworden, dass da in der Schweiz eine Firma gibt, die für Amerikaner und Kanadier Skirennanzüge macht, und waren der Meinung, es sei blöd, wenn sie die Anzüge in Japan machen lassen.
Und so kam es, dass auch Decente zum Kunden von Wams wurde. Entwickelt werden die Anzüge von Karl Fresner, dem ehemaligen Cheftrainer des Schweizer Skiverbandes. Er testet Stoffe und Schnitte im Windkanal, und was für gut befunden wird, wird bei Wams dann zugeschnitten, eingefärbt und genäht. Die kleine Wams führt aus, was die großen Sportartikelhersteller zusammen mit den Spezialisten entwerfen. Die Skirennfahrer aus den USA und Kanada sind mit Standardgrößen wie L, XL oder XXL zufrieden. Für die Schweizer reicht das nicht. Für sie ist nur das Beste gut genug.
Sämtliche A-Kader-Leute bei den Damen und bei den Herren haben Maßanzüge.
Und das sind nicht wenige. 800 Rennanzüge produziert Wams für das Schweizer Alpin-Team in dieser Saison. Und was für das Spitzenteam nicht mehr brauchbar ist, geht an die Kollegen vom B- oder C-Kader. Für die Maßanzüge werden die Sportlerinnen und Sportler bei Arma Swiss vermessen. Mit den Daten entsteht auf dem Computer ein Schnittmuster, dem man das spätere Kleidungsstück allerdings nicht ansieht. Vorderteil, Hinterteil oder Ärmel sind nicht erkennbar. Eher gleicht das Schnittmuster einem Puzzle mit vielen kleinen Einzelteilen. Das hat seinen guten Grund.
Wenn man den Skianzug von vorne sieht in der Hocke, hat es nirgend eine Naht. Überhaupt nirgend. Diese Nähte sind alle im Rücken oder auf dem Gesäß oder hinten am Bein oder hinten am Ärmel.
Eine Naht bedeutet Luftwiderstand. Anzüge müssen aber schnell sein. Deshalb befinden sich die Nähte auf dem Rücken. In der Näherei von Wams arbeiten vier Frauen. Etwa 10 Nähmaschinen stehen herum, jede näht anders. Welche Naht wie genäht wird, das entscheiden andere. Walter Graf?
Wir können jetzt nicht selber entscheiden in der Regel, was machen wir, was für eine Naht, sondern in der Regel sagt es das Adidas, Spyder oder das Sente, wir wollen das so oder so genäht haben.
Nichts wird dem Zufall überlassen. Schwierig ist vor allem, den Anzug zu bedrucken. Der ist voll Werbung, voller Logos. Die Grundfarbe des Anzugs und die Logos werden gleichzeitig auf den Stoff gedruckt. Dafür braucht es 2 Druckpapiere mit den entsprechenden Farben.
Hier werden die Papiere ausgedruckt. Das ist in der Regel auf einem Druckpapier ist ein halber Anzug. Wir haben hier das Vorderteil wieder mit dem Bein, der Ärmel. Und dann kommt noch ein zweites Blatt dazu. Und mit 2 Durchgängen können wir dann einen fertigen Skianzug drucken.
Der Ausgangsstoff ist weißer Polyester. Die Teile des Anzugs werden von Hand zugeschnitten, dann auf einem großen Bogen Papier, das wie eine Schablone wirkt, genau ausgelegt. Das ist Millimeterarbeit.
Wenn die Stoffe hier liegen, kommt das Papier und dann wird diese Farbe dann vom Papier auf den Stoff übertragen, während rund 50 Sekunden mit 200 Grad.
Das Druckpapier mit den Logos ist das Negativ. Das muss präzise auf die ausgelegten Stoffteile des Anzuges passen, denn es ist entscheidend, wo die Werbung aufgedruckt ist.
Die haben Erfahrungen aus den Fernsehberichten und den Bildern, die in der Zeitung und Zeitschriften erscheinen, wo ihr Logo genau platziert sein muss, dass es dann wirklich auch rüberkommt, wenn diese Fotos dann erscheinen oder diese Fernsehübertragungen.
Heikel ist auch ein anderer Aspekt. Die Luftdurchlässigkeit. Je mehr Luft durchgeht, desto langsamer wird der Anzug. Ein Anzug muss mindestens 30 Liter Luft durchlassen. Das schreibt der internationale Skiverband FIS vor. Jetzt hat der unbearbeitete Stoff nicht überall die gleiche Durchlässigkeit. Normalerweise lässt der Stoff 50 oder 60 Liter durch, manchmal auch 100. Für die Druckerin heißt das:
Bevor die Druckerin jetzt mit der Arbeit beginnt, wird jedes zugeschnittene Teil gemessen, wie viel Luft es da durchgeht.
Denn wird der Stoff bedruckt, wird er gleichzeitig verdichtet. Das bedeutet, die Druckerin bestimmt auch die Luftdurchlässigkeit.
Die Druckerin bestimmt eigentlich mit dem Farbauftrag und mit dem Druck, wie viel Luft da jetzt schlussendlich noch durchgeht.
Das ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite ist die FIS, die sagt mindestens 30 Liter.
Wenn er zu wenig durchlässt, kommt der FIS-Kommissär und hat die Möglichkeit, einen Athleten zu disqualifizieren, oder?
Auf der anderen Seite stehen die Sportlerinnen und Sportler. Die wollen ans Limit gehen. Die feilen an Hundertstelsekunden.
Und wenn er zu hoch ist, haben wir das Problem, weil der Athlet sagt, ja, ich will möglichst einen aerodynamischen Anzug. Und für ihn ist alles, was über 35 Liter ist, eigentlich schon schlecht, oder?
Der Druck wird an 6 Stellen gemessen und protokolliert. Der Anzug wird dann mit den Messdaten an die Sportlerinnen und Sportler abgeliefert. Ob Didier Güsch, Lara Gut, Bodhi Miller, Lindsay Vonn, Eric Gay oder Tina Maase, ob Schweizerin, Amerikaner, Kanadier, Spanier oder Slowenin, sie alle verbindet eines. Ihre Anzüge werden bei WAMS im Rheintal gefertigt. Für den alpinen Weltcup sind das rund 2000 Anzüge pro Saison. Darüber hinaus 1500 Anzüge für Skispringer, Rennrodel, Skeleton, zudem 2500 Anzüge für die Langläufer, die von Adidas ausgerüstet werden. Für die kleine WAMS mit ihren 18 Angestellten ist das viel. WAMS besetzt eine Nische, in der nebst Qualität vor allem Flexibilität zählt, die grosse Hersteller so nicht bieten können.
Wir sind noch relativ flexibel. Die Aufträge kommen in der Regel sehr, sehr spät rein. Die Stoffe müssen zuerst hergestellt werden. Die Stoffe, die werden ja auch im Windkanal ausgesucht. Und bis dann die Stoffe hier sind, das wird es meistens Sommerferien. Und Mitte Oktober geht es dann bereits los mit den ersten Rennen.
WAMS kann also nicht auf Vorrat produzieren. Gedruckt und genäht wird bis zum Schluss der Saison. Fällt ein Athlet verletzungsbedingt aus, bekommt ein anderer einen Anzug mehr. Das ist Just-in-Time-Produktion. Möglich machen dies die Angestellten, die ihr Teilzeitpensum bei Bedarf aufstocken und wenn nötig auch mehr als 100% arbeiten. Zudem findet WAMS Unterstützung bei einer Lohnnäherei mit 5 Thailänderinnen in Amriswil.
Ich muss ehrlich sagen, im Moment sind wir wirklich an der Grenze. Also, weil alles genau in dieser Zeit geschieht, können wir fast nicht mehr machen. Also das ist mehr oder weniger unsere Grenze.
Aushilfskräften kann man diese heikle Arbeit nicht anvertrauen und ausbauen wäre ein Risiko, denn nach der Wintersaison kommt ein Loch. WAMS näht zwar auch Radsportbekleidung, aber die ist nicht so aufwendig und vor allem verdient man im Wintersport mehr. Walter Graf sagt:
Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Geschichte ist für uns sehr, sehr interessant. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Radsport. Dann sind die Preise wirklich sehr, sehr tief. Also da müssen wir uns fast den Preisen nachorientieren. Und hier zählt in erster Linie die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit und die Qualität natürlich.
Für einen Alpinanzug bekommt WAMS 300 bis 500 Franken. Das Unternehmen, das stetig gewachsen ist, macht insgesamt, also mit dem Wintersport, dem Radsport und dem Textildruck, einen Jahresumsatz von 2,5 Millionen Franken. WAMS ist in einer Nische gut positioniert, krisenresistent deswegen allerdings nicht.
Jein, man hört alles, vor allem im Skibusiness, wie sich das weiterentwickelt. Es ist schon die Rede von Anzügen, Einheitsanzügen mit Airbag aus Sicherheitsgründen. Es ist die Rede von Anzügen mit Stoffen, die wesentlich rauer sind. Und da sind Entwicklungen im Gang, die können wir nicht beeinflussen.
Und je nachdem, wo die Entwicklung hingeht, könnte eine Firma wie WAMS rasch einmal überfordert sein. Etwa, weil neue Investitionen nötig wären, die man nicht finanzieren kann. Doch im Moment ist man gut im Geschäft und ist stolz darauf.
Wenn man jetzt eben den Fernseher einschaltet im Winter, oder eine Zeitschrift, eine Sportzeitschrift, da ist immer irgendwelche Anzug für uns drin. Und das ist schon noch interessant, dass wir so ein kleines Budeli da dürfen mitmischen.
Walter Graf von der Firma WAMS im Beitrag von Sabine Manz. Und das war Trend, wie immer auch als Podcast unter deres.ch. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, nächste Woche.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.